einen alkoholabhängigen Vater zu haben und selber nochmal eine Ehrenrunde drehen zu dürfen mit Ü40, ist schon ziemlich herausfordernd. Ich bin wieder mein eigener Proband. Christian Pittmanns ist mit mir live im Studio. Christian, wir wollten das schon immer mal umsetzen, dass wir vis-à-vis sitzen und nicht einer etwas spricht und dann der andere.
Stimmt. Eine Premiere, glaube ich, oder?
Das ist die Premiere.
Es gab das Telefoninterview und jetzt gibt es wirklich einmal vis-à-vis. Wow.
Vis-à-vis live. Und Christian, wie immer, habe ich mich als eigener Proband dargestellt mit meinen Themen. Herzlich willkommen beim Podcast Beziehungsecho. Mein Name ist Kat, ich bin Host des Podcastes, Paar- und Familienberaterin. Wie immer wird der Podcast begleitet von Christian Pittmanns. Diesmal nicht durch sein Zutun, sondern direkt vis-à-vis live. Wir hatten im Vorweg schon diskutiert, ob Alkoholsucht was mit Depressionen zu tun hat. Und ich sage ja, du sagst
nein, nicht zwingend. Genau.
Warum?
Also ich würde es sicher unterscheiden, alleine der Diagnosekriterien schon mal. Ne? Wenn man natürlich eine Depression hat, dann sind ganz andere zentrale Eigenschaften, zentrale Kriterien im Raum, ne? Sei es Niedergeschlagenheit, sei es Antriebslosigkeit, sei es Verlust von Freude etc. Und Alkohol ist ja letztendlich oder Sucht ist ja eine Abhängigkeitserkrankung, ne? Und die muss per se nichts mit einer anderen psychischen Erkrankung zu tun haben wie der Depression, weil es einfach mit ganz anderen Eigenschaften verknüpft ist. Und Leute, die süchtig sind, die können diverse psychische Erkrankungen haben, neben der Suchtthematik. Ne, auch das ist ganz wichtig. Nur weil jemand Alkohol trinkt oder Drogen nimmt, ist es jetzt nicht per se eine Sucht. Ne? Also auch die Sucht muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit man es wirklich eine Abhängigkeitserkrankung nennen darf oder nennen kann. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass Sucht oder Süchtige letztendlich, Menschen mit Ängsten können Süchte haben, Menschen mit Depressionen können Süchte haben. Aber man kann auch ohne eine psychische Erkrankung trotzdem Süchte haben. Aber ist, glaube ich, viel wichtiger zu verstehen, warum die Sucht da ist. Ne? Und die muss per se nicht was mit Depressionen zu tun haben. Aber meiner Erfahrung nach ist es trotzdem wichtig herauszufinden, was ist die Funktionalität von der Sucht? Also was steckt wirklich, was ist der Motivator, um letztendlich die Sucht zu haben? Und das kann natürlich oder können natürlich Anteile einer Depression sein. Sei es, ich möchte das niedergeschlagene Gefühl nicht mehr haben. Ich möchte mich vielleicht sozialer ausleben können, weil ich mich eher isoliere. Oder andere Gefühle in der Depression kompensieren mit dem Suchtmittel wie Alkohol oder Drogen. Ja, dann kann ich da sicher auch von einer komorbiden Suchterkrankung sprechen. Aber muss es halt nicht zwingend.
Jetzt ist ja ziemlich krass, Christian, oder? Wenn man Eltern hatte, die Suchtverhalten gezeigt haben, neigt man auch oder begegnet der Sucht im Leben offensichtlich zweimal. So wie in meinem Fall. Ich bin jemandem begegnet, wo genau das ein Thema war und habe mich da aber wieder raus am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht. Süchte allgemein sind ja eine Kompensation von fehlenden, sagst du?
Sehr unterschiedlich. Also ich glaube, dass Sucht eine Funktionalität bedient, ne, oder kompensiert oder beziehungsweise Sucht kompensiert etwas. Aber das kann was wirklich sehr, sehr Unterschiedliches sein. Und ich würde immer fragen, wofür ist die Sucht, wenn wir jetzt beim Alkohol bleiben, wozu dient sie dir? Ne? Also die Leute, die süchtig sind, in der Regel haben sie ja auch einen Leidensdruck. Ne? Also sie genießen ja in der Regel nicht die Sucht, sondern es ist oft der Ast, auf dem sie sitzen. Sie brauchen letztendlich den Alkohol oder das Suchtmittel, um, wie gesagt, Gefühle vielleicht zu kompensieren oder andere Dinge. Und das ist wichtig rauszufinden. Also was steckt eigentlich, was ist bei deinem Vater zum Beispiel oder was ist bei einem Partner oder bei einem Familienmitglied oder wem auch immer oder bei dir selber vielleicht auch, was war bei dir, wenn wir jetzt bei dir bleiben als Proband, was könntest du vielleicht mit dem Alkohol kompensiert haben? Was könnte deine Funktionalität des Alkohols gewesen sein? Wobei hat sie dir vielleicht geholfen.
Tatsächlich habe ich das auch reflektiert, Christian, dass ich gemerkt habe, warum, ja, ich habe das nicht so spurlos an mir, sondern was ist tatsächlich die Ursache, dass es mich dort reingebeamt hat. Und ich habe festgestellt, mir fehlt teils der Halt. Ja, ich hatte mein Haus, die Familie und ich wusste, okay, wir verkaufen jetzt das Haus, wir gehen alle neue Wege in unserer Konstellation, zwar in diesem Co-Parenting, was ich ja sehr gut gemanagt habe. Aber genau der Switch von diesem Festen ins Ungewisse plus die Begegnung plus das Stück Vergangenheit hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, oh, ich komme langsam auf Glatteis und ich bin sehr, sehr dankbar. Was würdest du in deiner Psycho, ich meine, ich habe meinen Weg gefunden und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, indem ich da mein Schleichtier, du sagst ähnlich wie Familienaufstellung oder Aufstellung, was würdest du jemanden raten, der es entweder erkennt oder nicht erkennt?
Wenn dir die Fragen hier im Podcast gefallen und du spürst, ich will mehr davon, mehr Tiefe, mehr Verbindung und mehr Klarheit, dann lade ich dich herzlich in den Century Vive Club ein. Dort bekommst du tägliche Impulse, wöchentliche Themenvertiefung, echte Tools für deinen Alltag und vor allem eine Community von Menschen, die nicht perfekt sein wollen, sondern echt und authentisch. Ich begleite das Ganze als Psychotherapeut in einem geschützten, anonymen Raum, so wie es für dich passt. Wenn du wachsen willst, mit anderen, auf Augenhöhe, in deinem Tempo, dann schau gern vorbei. www.centrevive.club. Ich freue mich auf dich und bis bald. Ciao. Also ich glaube, es ist sowieso wichtig, sein Konsum. Ich finde, eigentlich müssen wir noch viel weiter ausholen, weil Sucht ist ja nicht nur substanzgebunden. Es gibt ja auch Sucht, Fernsehschauen, Computerspielen etc. Da gibt es ja auch Süchte. Ne? Ich kann ja auch Verhaltenssüchte haben. Ja, das heißt, ich kann Glücksspielsucht haben. Ich kann, wie gesagt, Computersucht, Social-Media-Sucht. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Es geht immer um die Kompensation von etwas. Es geht immer um die Funktionalität zu verstehen. Und ich glaube, wir sollten uns generell, sollten wir uns sensibilisieren, wenn wir das Gefühl haben, dass Dinge vielleicht, ja, aus der Kontrolle ist halt nicht immer so bewusst, ne? Aber wenn wir das Gefühl haben, wie du selber sagst, unser Umfeld weist uns auf etwas hin, ne? Vielleicht zu viel Konsum, wenn wir das Gefühl haben, wir ziehen uns vielleicht sozial etwas zurück und widmen diesem Mittel oder dieser Verhaltensweise übermäßig viel Zeit, übermäßig viel Raum, ne? Wie dem Alkohol zum Beispiel. Ich beschäftige mich sehr viel mit diesem Thema, das heißt, ich gucke schon sehr ausgiebig, welchen Wein ich trinken könnte. Oder ich merke, dass ich bei jedem Essen eigentlich schon eine Weinflasche auf dem Tisch habe. Ne, das ist ja schon übermäßig viel. Ne? Als wenn man jetzt sagt, okay, ich trinke jetzt zu Silvester mal ein Glas Sekt oder bei einem Familienessen. Und wenn ich so das Gefühl habe, das hat sich so in den Alltag geschlichen und es ist ein etwas Alltägliches, etwas Gegenwärtiges, egal ob es eine Verhaltensauffälligkeit ist, Verhaltenssucht ist, oder ein Suchtmittel, eine Substanz, wäre ich schon vorsichtig. Würde ich schon mal hinterfragen, vielleicht in Form von eines Tagebuches. Ne? Hey, ich schreibe mir mal auf, wie oft trinke ich eigentlich Alkohol? Oder wie oft schaue ich in der Woche Netflix? Oder wie oft schaue ich auf Instagram und Co.? Und einfach mal eine Übersicht bekommen und mich selber mal dafür sensibilisiere, wie viel ich dieses Suchtmittel oder diese Verhaltenssucht eigentlich nutze oder umsetze, um einfach erstmal eine Sensibilisierung zu bekommen. Wie gesagt, dir ist es aufgefallen, einmal an deinem Gegenüber, einmal dadurch, dass deine Kinder dich darauf hingewiesen haben. Und das ist ja ein erster wichtiger Indikator. Aber du hast das Gefühl bekommen, hey, da passt was nicht. Plus natürlich zu erkennen, hat das vielleicht auch negative Konsequenzen, wie zum Beispiel ein Kater, wie zum Beispiel Konflikte, wie zum Beispiel, dass sich Leute von mir abwenden oder dass ich mit anderen Leuten in Konflikt komme, weil ich vielleicht diverse Dinge zu viel mache. Und das sind auch klare Indikatoren dafür, dass es schwierig wird. Oder auch das Gefühl, zum Beispiel ist auch ein Kriterium, ich tue mich sehr schwer davon, das loszulassen. Ich tue mich sehr schwer davon, keinen Alkohol zu trinken, kein Netflix zu gucken, nicht aufs Handy zu schauen, etc., kein Glücksspiel zu tätigen. Dieses Gefühl von, ich habe die Freiheit verloren, diese Substanz oder diese Verhaltensweise freiwillig nutzen zu können, da wäre ich auch vorsichtig. Also da würde ich auch ein bisschen hellhörig werden.
Jetzt Letztens hat eine Klientin von mir berichtet, Christa, dass ihr Mann, obwohl sie davon wegkommen möchte, immer wieder unterstützt in dem. Das heißt also, sie wie abhängig hält. Und du weißt, ich bin ein Fan von Dynamiken. Mhm. Wie kommen so eine Dynamiken zustande? Und warum ergibt sich sowas, dass sich gerade solche Personen anziehen?
Gute Frage. Ist eine sehr komplexe Frage, glaube ich. Also warum die Person das unterstützt, finde ich eine sehr wichtige Frage. Oder warum sie da vielleicht auch motiviert, würde ich immer gucken, gibt es da vielleicht einen eigenen Vorteil raus? Ne? Also wenn man natürlich gerade beim Thema Alkohol ist, gibt es ja auch Vorteile oder kann es Vorteile geben? Ne? Man ist vielleicht in einer entspannteren Stimmung, man ist vielleicht gelöster, vielleicht kommt man sich auch leichter näher, Hemmungen fallen vielleicht auch. Also so ein bisschen zu überlegen, was könnte denn, man ist geselliger, wie gesagt, ne? Was könnten da vielleicht für Vorteile eine Rolle spielen? Wäre jetzt so meine erste Frage. Das zweite ist natürlich zu gucken, okay, wäre jetzt sehr selbstlos, ne, aber zu überlegen, okay, wenn die Person das unbedingt möchte und ich möchte ihr das Bedürfnis erfüllen, ich möchte sie dabei unterstützen, weil ihr das vermeintlich gut tut, dann rede ich ihr da mal gut zu. Wobei ich das eher schwierig finde. Also ich glaube, ich würde eher so ein bisschen gucken, was ist der eigene Vorteil daraus, wenn ich dieses Verhalten mit motiviere.
Hast du Süchtige in deiner Praxis?
Absolut, ja. Was, Verhaltenssüchte, aber auch Substanzensüchte.
Was für Verhaltenssüchte gibt es?
Pornografie fällt mir direkt ein.
Okay.
Eins der Hauptthematiken sicher. Glücksspiel hatte ich diverse Male. Ansonsten sicher das Thema Social Media und TV, Computer, solche Sachen, solche Süchte.
Angenommen, ich wäre jetzt dem Pornokonsum verfallen. Mhm. Was für Techniken oder was würdest du raten? Wie würde so eine Therapie dann aussehen, um sich davon zu lösen?
Mhm. Ich würde erstmal, wie gesagt, ganz stark dafür sensibilisieren, was bewusst, Sensibilisierung bedeutet ja bewusst machen, bewusst werden der Verhaltenssucht in dem Fall. Aber, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, deswegen, egal welche Sucht es ist, das habe ich jetzt diverse Male schon gesagt, aber das ist auch der therapeutische Ansatz, versteht die Funktionalität, warum brauche ich diesen Pornokonsum, ne, wofür benutzt der mir, ne, was ist die Funktionalität dahinter, wenn ich die nicht aushebel, dann ist es unglaublich schwer, diese Sucht auch loszulassen. Wenn ich Alkohol brauche, Pornografie brauche, um meine Gefühle zu regulieren und ich habe keinen anderen Weg gelernt, das auf eine gesündere, funktionelle Art und Weise zu tun, dann schneide ich mir den Ast ab, auf dem ich sitze. Da wäre ich super vorsichtig.
Du würdest also den Ast benennen?
Ja, genau.
Das
ich würde den Ast benennen und ich würde einen neuen Ast bauen oder schaffen oder letztendlich unten ein Trampolin oder ganz viel Betten und Decken hinmachen, dass die Person, wenn der Ast weg ist, einfach weich fällt. Aber das wird oft nicht gemacht, sondern die Leute werden gezwungen, motiviert, hey, lass den Alkohol sein, lass die Pornografie sein, lass die Drogen sein, lass das Zocken sein. Aber wenn ich das dahinterliegende Thema nicht bearbeitet habe oder keine Alternativstrategien weiß, dann ist das für diese Person super schwierig. Und vor allem kann es auch gefährlich sein.
Ich habe mich ja, wie du weißt, und wir sind ja befreundet, wir haben das auch thematisiert, am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen, weil ich es gemerkt habe und gesagt habe, stopp, auch wegen meiner beruflichen Tätigkeit und wegen des Studiums. Wie würdest du oder was würdest du Personen raten, die in einer Partnerschaft sind und du merkst, die Person bräuchte vielleicht diese Matten? Wie kann man sich als Partnerin abgrenzen? Wie sehr kann man helfen? Und wo setzt man an, wenn die Person sagt, Therapie ist für mich kein Thema oder das auch gar nicht erkennt?
Ja, auch das wieder
eine komplexere Frage.
Ja, weil es natürlich vielschichtig ist. Ne? Das sind ja auch mehrere Fragen. Die eine Frage ist, wie grenze ich mich ab? Ne? Das ist ja Selbstschutz. Mhm. Die andere Frage ist, was kann ich meinem Gegenüber Gutes tun? Wie kann ich ihm helfen? Das ist ja eigentlich eine andere Frage. Ne? Das heißt, das eine bei der Abgrenzung geht es nur um mich. Ne? Wie finde ich für mich einen Weg, in dem ich letztendlich Grenzen setze, in dem ich vielleicht auch den Kontakt reduziere, in dem ich vielleicht auch probiere, mich aus dieser Thematik ein bisschen loszulösen. Ne? Also zu sagen, hey, ich trinke nicht mit oder wenn du trinkst, möchte ich nicht mit dir essen oder ich komme einfach nicht zu dir. Das wäre eine gewisse Abgrenzung. Oder auch zu schauen, wo fühle ich mich verantwortlich und zu sagen, hey, ich habe das angesprochen, es ist nicht meine Verantwortung und ich werde dieser Person nicht den Alkohol einschenken, sondern ich werde immer wieder sagen, ich stehe da nicht hinter und ich möchte das eigentlich nicht. Das ist ja auch eine Form von Abgrenzung. Bei der Frage, wie sehr man unterstützen kann, klar, auch da, ne, sensibilisieren, spiegeln, sagen, hey, ich würde probieren, sicher auch auf Beziehungsebene zu gehen, zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich, ne, ich hab das Gefühl, dass in der Regel Süchtige reagieren oft empfindlich darauf, wenn man ihnen das sagt, ne, wenn man es ihnen spiegelt. Es gibt eine Form in der Psychologie, das heißt Motivational Interviewing. Das heißt, man motiviert die Person durch gezielte Fragen, dass sie selber das Gefühl bekommen von, sie wollen aufhören. Ne, dass sie selber den Leidensdruck erkennen, dass sie selber die Kosten erkennen, die diese Verhaltensauffälligkeit oder dieser Konsum mit sich bringt. Dass sie von sich heraus eine Motivation, eine intrinsische Motivation aufbauen, da wirklich was zu verändern. Und das ist das, was oft nicht passiert, sondern ein Betroffener gerät in eine extrinsische Motivation. Das heißt, das Außen sagt, du musst aufhören, das stört mich, ich trenne mich. Und das ist halt für so jemanden natürlich dann viel schwieriger. Das heißt, ich würde probieren, Beziehungen aufzubauen, zu verstehen und dann die eigene intrinsische Motivation zu fördern, dass die Person selber erkennt, warum das denn wichtig sein könnte, auch damit aufzuhören und dann zu sagen, hey, es ist aber trotzdem nicht meine Aufgabe, such dir vielleicht professionelle Hilfe. Dann sind wir beim dritten Punkt. Was ist, wenn die Person sagt, hey, ich finde Therapie kacke und ich will mir da nicht Hilfe suchen oder keine Hilfe suchen? Dann würde ich auch da mal überlegen, warum? Was spricht denn dagegen? Ne? Was ist der Widerstand? Wodurch setzt sich der Widerstand zusammen? Hat die Person Angst? Hat die Person schlechte Erfahrungen mit Therapie gemacht? Hat sie andere Vorurteile? Und die würde ich probieren aufzugreifen, weil meistens steckt da eine Begründung hinter diesem Widerstand. Wenn man den aufgelöst bekommt, dann ist die Person vielleicht eher geneigt, auch sich Hilfe zu suchen. Aber eigentlich ist das nicht die Aufgabe des Partners.
Christian, du Mann, ich Frau, du weißt selber aus Erfahrung, dass Frauen eher dazu neigen, wahrscheinlich, also ich merke es in der Paarberatung, sich mehr neigen dazu, ja, sich zu reflektieren und Männer man eher hinprügeln muss. Stimmt. Kannst du das bestätigen?
Ja, also ich habe erstaunlich viele Männer, muss ich sagen, auch. Also ich würde sagen, vielleicht 60-40, also 60% Frauen. Also ich würde schon sagen, die Frauen sind mehr, aber nicht so viel mehr, wie das vielleicht mal war. Also man merkt schon, dass die Männer häufiger auch kommen. Aber ja, ich finde, die Frauen sind sicher mehr in Beziehungen, mehr in der Reflexion, mehr bei sich, mehr in den Emotionen drin. Also die Männer kommen ja grundsätzlich auch eher wegen anderen Themen. Aber da merkt man schon, dass sie sich immer noch schwerer tun, auch wenn es besser wird, ganz sicher.
In der Paar- und Familienberatung kommt oft die Frage, wie lange brauchen wir, um wieder zueinander zu finden? Und wir sagen wirklich über den Daumen gepeilt 10 bis 15 Stunden, meistens eher 10, maximal 12. Mhm. Wie sieht das bei dir in der Praxis aus, Christian? Boah,
ganz schwierige Frage. Sehr unterschiedlich, weil, also ich habe sicher Paare, die sind nach 10 Stunden, haben die wieder zusammengefunden und denen geht es deutlich besser. Ich habe aber jetzt ganz jüngst eigentlich auch habe ich 20 Sitzungen gemacht und ich habe das Gefühl, ja, da ist sicher noch ein bisschen Arbeit. Ich glaube, das liegt an mehreren Dingen. Das liegt natürlich daran, wie sehr oder wie weit die einzelne Person ist mit ihren Themen, welche Themen sie hat und dann natürlich ja auch das Paarthema, was vielleicht eine Rolle spielt. Das heißt, wenn Leute oder Paare mich anfragen, dann sage ich immer, ja, ich helfe euch gerne, aber das bedeutet gleichzeitig, ich will euch auch im Einzel sprechen, weil ich will euch verstehen, ich will eure Dynamiken kennen, eure Themen kennen, weil die immer wieder die Paardynamik beeinflussen können. Ja, und ja.
Wie gehst du mit einem Paar um, Christian? Jetzt schwenken wir zwar ein bisschen ums Thema rum, aber das macht nichts, mich würde es interessieren. Wie gehst du mit einem Paar um, wo du herausfindest, bei welchem du herausfindest, dass einer fremd geht? Das in heißt, dem Einzelgespräch.
Okay, genau. Ganz wichtig zu differenzieren. Das heißt, die Person offeriert mir, sagt mir, ich bin fremdgegangen. Okay, aber die andere Person weiß davon nichts.
Und soll es nicht wissen.
Soll es nicht wissen. ich bin natürlich der Schweigepflicht unterliegen. Das heißt, sowieso darf ich es auch nicht weiter erzählen. Das wäre auch, denke ich, nicht der richtige Weg. Ich würde probieren, und solche Situationen gab es schon, ich würde probieren, auch da zu verstehen, was ist die Motivation hinter der Affäre? Ist das eine Affäre, die noch läuft? Ist das eine Affäre, die schon abgeschlossen ist? Wo steht die Person? Und ich würde, je nachdem, was da letztendlich auch hintersteckt, wie akut und wie wichtig das Thema aktuell noch ist, würde ich schon gucken, ob das zur Sprache kommen sollte, vielleicht auch, wer wichtig wäre, natürlich, aber es ist trotzdem natürlich die Entscheidung des Klienten oder der Klientin, ne, zu sagen, ich will das kommunizieren oder nicht. Und es ist nicht meine Aufgabe, da jetzt wie ein Maßregler drüber zu stehen, zu sagen, hey, du musst das jetzt aber sagen, weil, ne, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, zu signalisieren, warum das gut wäre oder zumindest eine Einschätzung zu geben. Aber die Entscheidung muss die Person selber treffen, ne, und sowas kann natürlich helfen, das zu kommunizieren. Ich würde sagen, oft sicher sogar. Aber sowas kann halt auch mehr Schaden anrichten. Und vielleicht gäbe es andere Punkte, an denen es viel wichtiger ist, zu arbeiten, um die Beziehung zu retten. Und ich bin immer damit konfrontiert, was der Arbeitsauftrag ist. Und daran halte ich mich.
Der Auftrag ist einer der spannendsten Themen, finde ich, den man sich abholt. Ja. Ich persönlich muss sagen, dass wir das auch im Studium gelernt haben, dass wir keine Geheimnisträger sind, was man in dem Moment ist. Und ich kann es nur wieder wiederholen. Ich finde Dynamiken ganz wichtig. Und wenn einer betrügt, ist die Dynamik eigentlich komplett zerstört, oder? Du kannst quasi, weil die Energie kann gar nicht richtig fließen, weil einer trägt dieses Geheimnis mit sich. Deswegen finde ich eigentlich die Philosophie zu sagen, also unsere Dozenten sagen, sie brechen sogar ab dann und sagen, sie sind kein Geheimnisträger, weil sie die Dynamiken dann nicht, deswegen hat es mich interessiert, wie du reagierst. Ja,
interessant. Aber dann sind wir, dann merkt man dann auch den Unterschied zwischen Therapeut oder Therapeutin und Paarberaterin.
Bei interessant.
Dir, genau, also bei uns, wir haben ja ein Dutzend Geheimnisse. Ne? Und bei uns geht es ganz klar um das Thema Schweigepflicht und Arbeitsaufträge. Ne? Und klar, wenn ich natürlich das Gefühl bekomme, dass die Affäre die Beziehung so stark schädigt und so stark Einfluss hat, dann muss ich das natürlich immer wieder spiegeln und immer wieder sensibilisieren. Und wenn ich das Gefühl bekomme, die Person möchte an der Affäre festhalten und das steht zwischen der Partnerschaft und wir kommen dadurch nicht zum Ziel, dann steht es mir natürlich zu sagen, ich breche ab, ne? Oder ich stelle sie vor die Wahl. Wir müssen jetzt überlegen, was kann da ein weiterer Weg sein. Aber das Geheimnis per se auszuschlagen und zu sagen, hey, ich bin kein Geheimnisträger, das gilt für uns Therapeuten nicht. Also wir sollten diese Geheimnisse schon aufnehmen können und dann zu gucken, okay, wie lässt sich das mit dem Arbeitsauftrag vereinbaren? Und nochmal hat das, weil man kann auch mit diesem Geheimnis trotzdem wieder zusammenfinden. Das geht. Ne? Also ich würde das nicht pauschalisieren, dass das überhaupt nicht machbar ist. Ich bin sicher bei dir, dass das sicher nicht gesund ist und sicher auch zu Problemen führen kann und ich das niemals sagen würde, dass das der Weg ist, aber es kann ein Weg sein. Ne? Und ich glaube, als Therapeut und Therapeutin muss man immer individuell gucken, wie kommt man zu dem Ziel des Arbeitsauftrages, ne? Und was gehört dazu. Und wir sind keine Richter. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben natürlich eine eigene Moralvorstellung und eine eigene Wertehaltung, aber die ist scheißegal, darum geht es nicht. Es geht um den Klienten und was sein Arbeitsauftrag ist. Und wir dürfen keinen Schaden anrichten und sollten dieser Person nicht dabei helfen, unethische, unmoralische Dinge zu tun. Aber es ist nicht unser Auftrag zu urteilen. Ne? Und das macht einen Therapeuten auch so wichtig.
Finde ich ganz interessant. Wir haben das so wirklich wie implementiert bekommen, also wirklich reingedrückt bekommen. Und ich finde ganz interessant, was du sagst und werde das für mich gerne noch mitnehmen.
Sehr spannend.
Christian, sehr, sehr spannend. Genau, ich werde das für mich nochmal auseinanderbröseln, weil ich fand die Haltung, fand ich super cool zu sagen, okay, hier Cut, habe es mir auch so vorgenommen, bin in die Ehre noch nicht gekommen, aber glücklicherweise, weil ich mir deinen Gedanken gerne mitnehme.
Was halt wichtig ist, vielleicht da noch ganz kurz, wenn du natürlich merkst, ich kann dieses Geheimnis, das belastet mich, oder ich kann mit diesem Geheimnis im Kopf, habe ich das Gefühl, dass das oder merke ich, dass diese Beziehung dadurch nicht rettbar ist oder es belastet mich persönlich zu sehr, dann ist es natürlich legitim zu sagen, ich breche auch ab. Ne? Aber ich würde dann trotzdem eher, in meinem Fall als Therapeut, müssen wir dann in Supervision gehen. Ne? Wir müssen sagen, hey, was ist dein eigener Anteil? Warum kannst du das nicht stehen lassen? Warum willst du das jetzt unbedingt abbrechen? Und das eigentlich zu reflektieren. Ne? Warum kann ich dieses Geheimnis nicht tragen? Was steckt da eigentlich von meinen Anteilen hinter?
Die Idee ist, so wie ich das vom Studium mitgenommen habe, dass das Problem nicht das wahrhaftige Problem ist. Ja, das Paar sitzt da und du weißt, die streiten sich über die geschlossene Zahnbürste, über gewisse Gewohnheiten. Aber in Wirklichkeit ist das Problem ein ganz anderes. Und das gemeinsam zu eruieren unter dem Deckel einer Lüge wird schwierig.
Kann schwierig werden, absolut, bin ich bei dir. Und wenn das Thema dazwischen ist, dann muss es natürlich irgendwie zum Thema gemacht werden. Ganz wichtig.
Christian, schön, freut mich.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für deine Anreise, Christian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Alles gut, ciao.
Stay safe, eure Kat.